Liebe Monika, sehr geehrte Festgäste, nach den Erinnerungen aus der Jugend und ein bisschen mehr und den folgenden bleibt mir sozusagen ein Teil dazwischen. Was war da sozusagen was hat sich abgespielt in der Zeit, nachdem sozusagen die Jugend vorbei war und der Beruf angefangen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das besonders im Vordergrund auch gestanden ist, als das Direktorium im Donauspital. Ich darf ein paar Skizzen machen. Es würde alles hier den Rahmen sprengen, wenn man auf Vollständigkeit dringen würde. So kennen wir ihn viele und haben ihn viele in Erinnerung. Und ich habe dieses Bild besonders geschätzt, weil er hier vor den wissenschaftlichen Zeitschriften, die in Leder gebunden sind, sitzt. Und es war auch ein Ort, an dem ich ihn oft angetroffen hatte. Er hat viele, viele Stunden, Tage, wahrscheinlich in Summe Jahre hier verbracht im Studium. Und wenn man ihn am Nachmittag treffen wollte, dann konnte man ihn hier antreffen. Die Morgengeschichte ist auch schon angesprochen. Er war ein Morgenmensch, das ist sehr schön im Lied herausgekommen. Es gab Termine, die sehr zeitig waren und sehr früh waren. Er hat es immer damit begründet, ist die Zeit, ins Spital zu kommen, durch keinen Verkehr gestört, wenn er eingekommen ist. Ich darf mich bei jenen vorstellen, die mich vielleicht nicht kennen. Mein Name ist Thomas Paul Egger, ich bin Arzt, Schüler, Madam-Mitarbeiter und auch zeitlang sein Vertreter, dann immer mehr Freund und schließlich auch ein Arzt für ihn. Er war für mich eine Vaterfigur, streng, offenherzig, liebevoll und wir konnten uns miteinander über großen Maß gegenseitig vertrauen. Dabei fällt mir ein, dass es auch schon angesprochen wurde, dass es manchmal heftige Diskussionen gegeben hat und es manchmal dann nicht sehr günstig war, ihm zu widersprechen. Aber er war derjenige, und das habe ich mir gemerkt, der dann nachher gekommen ist und gesagt hat, Shalom. Und das ist eine Haltung, die ich mir abgeschaut habe, und ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, aber ich hoffe das. Wenn ich den Menschen Heinz und sein Leben und seine Karriere beschreiben soll, dann kann ich das nur unvollständig. Ich möchte schlagartig auf ein paar Phasen berichten, die ich miterleben durfte oder von denen ich entsprechende Informationen erhalten habe. Was war ihm wichtig? Selbstverständlich, wir sind hier an diesem Ort die Weisheit und die Wissenschaft, aber auch Lebensweisheit. Er promovierte 1961 zum Doktor der gesamten Heilkunde und begann unmittelbar danach seine Ausbildung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Bereits ein Jahr später wechselte er an die erste medizinische Universitätsklinik unter Professor Lauda. Hier setzt er noch, Sie werden ihn sicher erkennen, mitten hinten in der letzten Reihe. Das hat sich im Laufe der Jahre dann geändert. Äh, 1964 übernahm Professor Deutsch die Leitung der Klinik und Heinz war als Arzt an allen Stationen der Klinik tätig. Der große Überblick über das Wissen und die gesamte innere Medizin war ihm stets ein großes Anliegen. Wissenschaftlich beschäftigte er sich mit dem Glukosestoffwechsel und konnte dazu 2 Jahre an der renommierten Stanford University in Kalifornien bei Jerry Reaven verbringen. Jerry Reaven war einer der wichtigen Spezialisten auf dem Gebiet des Diabetes. Er entwickelte später den Begriff des Syndrom X oder des metabolischen Syndroms, das eine Kombination von zentraler Adipositas, von Dyslipidemien, Hypertonie und gestörter Glukosetoleranz, dem Typ-2-Diabetes, als entscheidenden Faktor für den atherosklerotischen Erkrankung beschreibt. Als Ursache wurde dann die Insulinresistenz erkannt. Heinz publizierte bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeiten gemeinsam mit Jerry Riven. Ich glaube, heute gibt es kaum eine top-medizinische Arbeit, in der zwei Namen oben stehen. Und davon ist einer sozusagen ein weltberühmter. Als Beispiel nur eine aus dem Diabetes, noch einmal eine. In Palo Alto entstand aber auch eine lebenslange Freundschaft mit einem amerikanischen Arzt, Carlos Camargo. Mehrfach besuchten sich die beiden einander und waren oft gemeinsam unterwegs. Und bereits jetzt darf ich auch hinweisen, am Bild ist Monika natürlich im Zentrum, aber auch die Kunst, die da ist, die er sehr schätzte und die ihm auch auf persönlichen Bezug in allen seinen Wohnorten, Räumen, Büros vorhanden war, auch das Donauspinal schmückte. Noch einmal eine Arbeit von Heinz Tragl, die ich hier in der Bibliothek gefunden habe, neben seinen großen Büchern. Unmittelbar nach dem Zurückkommen aus Palo Alto und nach weiteren Forschungen wurde er zum ersten Oberarzt der ersten Med-Universitätsklinik. Manche im Raum werden sich vielleicht hier selber wiedererkennen, die dann sozusagen eine Gruppe waren, die sehr viel auch im späteren Leben noch miteinander zu tun gehabt hat. Verantwortung für seine Patienten, seine Ärztinnen, seine Freunde war Handlungsbetrieb. Der typische und angestrebte Weg einer Karriere einer Universitätsklinik war die Habilitation. Hier sehen Sie ein Bild aus der Zeit, wo das neue AKH schon gebaut worden ist. Es ist eine Luftaufnahme. Man kann dort, wo die Parkplätze sind, dort haben auch die Ärzte ihre Autos abgestellt, wenn sie in die Klinik gekommen sind. Hier ein Ausschnitt aus einem Buch, aus einer Zusammenfassung der Klinik Deutsch, 20 Jahre Klinik Deutsch, wo Sie sehen, wie die Karriere einer kleinen Gruppe von den Ärzten, die dort beschäftigt waren, verlaufen ist. Sie sehen immer den Eintritt und den Austritt und dazwischen gibt es das schöne Sternchen, das anzeichnet, wann die Habilitation war. Und für Heinz war es relativ bald nach der Habilitation, dass er ein Primariat angetreten hat. So hat wenige Jahre später die erste Med-Klinik ausgeschaut. Für mich auch ein trauriges Bild, weil ich auch dazu sehr emotionale Bindungen hatte und sehr viel an Wissen, auch Wissenschaft und auch medizinisches Verhalten dort kennengelernt habe. Eine alte Luftaufnahme aus dem Kaiser-Franz-Josef-Spital, dort hat er war er dann als Primarius tätig. Viele von uns, die auch hier im Raum sind, waren damals seine Schüler. Auch Professor Deutsch besuchte ihn dort und in Begleitung des damaligen Leiters der zweiten Med und der Spitalsdirektorin hat er sein Wirkungsherd hergezeigt. Er hat aber auch immer den Kontakt zu allen anderen Mitarbeitern hochgehalten. Die Oberschwester vom damaligen Franz-Josef-Spital während der ganzen Zeit, wenn er dort war, ist hier. Und man sieht, dass er gerne mit ihnen zusammengesessen ist. Eine kurze Zusammenfassung, das ist wirklich nur, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was alles an wichtigen Arbeiten von ihm publiziert worden ist, neben seiner beruflichen, ärztlichen und Lehrertätigkeit. Ist schon darauf hingewiesen worden, es gibt ein Handbuch der Geriatrie. Er hat in der Zeit, wo er im Franz-Josef-Spital war, mitbekommen, dass es hier viele Menschen gibt, die er so in kranke Menschen, Leidende, die er so in an der Klinik nicht mit denen konfrontiert war. Die alten, die geriatrischen Menschen. Was macht Heinz Tragl? Er setzt sich hin, beschäftigt sich mit dem Thema, nämlich wieder mal umfassend und schreibt ein Lehrbuch. Erste 1986, das ist mit Revision dann noch einmal und Überarbeitung noch einmal 1999 aufgelegt worden. Außerdem, um die Ausbildung und Weiterbildung in diesem Gebiet zu fördern, entwickelte er 1989 gemeinsam mit Professor Wilfonseder und der Österreichischen Ärztekammer und Dr. Tuber vom Kuratorium für Geriatrie in Tirol einen postpromotionellen Diplomlehrgang für Geriatrie. Natürlich hat er auch in der Zeit, wo er im Franzosenspital war, eine Geschichte, ein Buch über die Geschichte des KFJ verfasst. Um ein bisschen für die, die ihn nicht so gut kennen oder das nicht erlebt haben, lebendig werden zu lassen, erzähle ich eine ganz einfache kleine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich hatte 1984 die Chance bekommen, meine Ausbildung zum Facharzt bei Heinz im Franzosenspital zu komplettieren. Er kam jeden Tag am Morgen an die Intensivstation zur Visite, auch am Samstag. Er erkundigte sich nach dem Patienten, brachte sein Wissen ein. Der direkte Kontakt mit dem Patienten, die körperliche Untersuchung, war ihm wichtiger als alle anderen Befunde. Er erkundigte sich aber auch nach meinem Befinden, trank ein Glas Milch, erzählte mir von seinen Erlebnissen auf spannenden Reisen und machte sich auf den Weg zum Fußballplatz. Das haben wir heute schon gehört. Um mit seinen Freunden zu spielen. Eine typische und wichtige Anekdote aus dem Franz-Josef-Spital ist die, dass er auf Visite war, regelmäßig auf Visite gegangen, auf alle Stationen, hat alle Patienten persönlich kennenlernen wollen. Zu dieser Zeit gab es keine Handys, das heißt, Erreichbarkeit war über einen Pager und dann über ein Festnetztelefon. Während der Visite sagt ihm eine von den Schwestern, ich sage so, damals hat man das so gesagt, heute Pflegeperson, dass er zum Telefon gebeten wird im Stationszimmer. Das war für ihn nicht akzeptabel. Er hat unwirsch reagiert, gesagt, keine Zeit, jetzt nicht, keine Störung. Dann hat sie gesagt, entschuldigen, der Herr Stadtrat. Dann ist er missmutig zum Telefon gegangen und hat ihm Visite verlassen und Herr Stadtrat Stacher hat ihn gefragt, ob er Lust hätte, an der Planung eines neuen Krankenhauses jenseits der Donau mitzuarbeiten. Heinz interpretierte das danach so, dass er sagt, das dürfte auf meinen Planungsentwurf zur Neuorganisation meiner Abteilung zurückzuführen sein. Der hat Stacher offensichtlich gefallen. Also entsteht in Transdanubien ein neues Krankenhaus. Für knapp 1000 Betten auf der grünen Wiese, entsprechend der Vorplanung neben denen der Krankenpflegeschule und dem Pflegeheim Geriatriezentrum in Donaustadt. Besonders prägend waren für mich nicht nur für mich und Mitarbeitern, dass er seine Mitarbeiter auch schon Jahre vor der Inbetriebnahme rekrutiert hat. Wir waren damals eine Gruppe, die sich regelmäßig getroffen hat, geplant haben, was wollen wir in dem neuen Haus wie gestalten. Und genauso war es die kollegiale Führung. Ein Eindruck von der Größe des Hauses damals, kurz nach der Eröffnung. Und die Devise war des Spitals Patientenfreundlichkeit. Das war das Entscheidende. Und daran haben alle drei wirklich gearbeitet. Und das war sozusagen die höchste Devise. Es gab kaum einen größeren Fauxpas für Jüngere, als wenn man irgendwo unfreundlich war oder sich nicht passend um einen Patienten gekümmert hat. Wenn einer sich nicht dran gehalten hat, dann konnte er sehr heftig werden und sagen, der hat nicht verstanden, wofür wir hier da sind und was unsere Aufgabe ist, den Patienten zu versorgen. Die Entwicklung im Spital war viel rasanter und viel schneller. Walter Ruby wird dafür noch sehr viel mehr erzählen können. Ein paar Gedanken, ich will es nicht allzu lang machen, aber ein paar Gedanken sind mir wichtig zum Heinzen-Menschen. Heinz hatte und zeigte Stärke und Kraft. Obwohl er in seiner Jugend nicht die passenden Voraussetzungen hatte, war er österreichischer Meister im Hürdenlaufen. Sehr typisch für ihn, Hürden elegant und schnell zu bewältigen. Er kämpfte um die bestmögliche Versorgung, um das, was zur Verfügung stand. Deshalb ist das Spital auch so geworden, wie es war und noch immer ist. Ein kleiner Sprung, ja, noch vielleicht eine zurück. Was war ihm noch wichtig? Fußball haben wir schon gehört, die Leichtathletik habe ich schon, den Hürdenlauf, aber er hat auch sehr viel Motorrad gefahren, er ist regelmäßig Tennis spielen gegangen und vor allem viel wandern. Und Reisen, von denen er gerne erzählte. Eine, von der er besonders gern erzählte, war heute wahrscheinlich unvorstellbar, der Berg Ararat mit Freundesgruppe. Und er kümmerte sich auch sehr gern um seinen Garten, um die Pflanzen. Hund ist schon erwähnt worden. Hier pflanzt Professor Zengel einen Baum in Wiesen im Garten von Heinz. Geselligkeit haben wir auch schon gesagt. Er war immer dabei, wenn es irgendwo um ein Fest gegangen ist und hat sich ganz unauffällig dazwischen gemischt, hat möglichst wenig Aufwand für ihn haben wollen. Wo trifft man den Heinz? Dort, wo es die Zeitschriften gibt, wo es Bücher gibt, wo Literatur steht. Als Erinnerung an seine medizinische Abteilung, Walter wird das gesamte Donauspital machen, zur Feier des Jahres, 25 Jahre bei Marius, haben wir uns alle damals vor dem Haus versammelt. Im Sonnenschein, wirklich. Und es gab eine Widmung im Spital an den Professor Stacher, der Hämatologe war, deshalb ist damals die hämatologische und onkologische Station nach ihm benannt worden. Bei seiner Verabschiedung zum Festakt sagte sein langjähriger Freund und in vielen Beziehungen gestanden, Fritz Hinowatz, er kann sich das Donauspital eigentlich ohne Heinz Tragl gar nicht mehr vorstellen. Daneben gab es auch natürlich ein wissenschaftliches Institut, auf das wird schwerpunktmäßig noch Peter Fischer dann eingehen, mit der größten Arbeit, die es dort gegeben hat. Aber dort wurde neben dem Spitalsarbeit der Patientenversorgung auch Wissenschaft ständig betrieben. Heinz. Als ich 2014 die Leitung im neuen Haus, das neben dem Donauspital, der damals sogenannten Sonderkrankenanstalt für Langzeitpflege mit Stationen für Wachkoma-Patienten und zwei Demenzstationen erwähnen durfte, führte ich ihn durch das Haus. Er hatte jahrzehntelange Erfahrung im Spitalsbau. Beim Rundgang stoppte er und sah mich an und fragte, wo ist mein Zimmer? Und ich musste ihm versprechen, dass ich dafür Sorge trage, dass er dort seinen Platz bekommt und gut versorgt wird. In den letzten Jahren habe ich ihn dann oft besucht und den Eindruck, dass er zunehmend schwächer wurde, desorientierter und vergesslicher. Aber immer beim Besuch ein Lächeln im Gesicht hatte und den Eindruck von Zufriedenheiten vermittelte. Er wusste von seiner Disposition und hat mit bewundernswerter Stärke dem offen entgegengesehen und hat sich über viele Jahre darauf vorbereitet. Heinz hatte auch einen großen Bezug zu dem, was man Schönheit nennt. Mit Begeisterung erzählte er von Konzerten in seiner Studienzeit in Kalifornien, von Bildern, die ihm von bekannten Malern erworben hat. Er selber lernte noch in späten Jahren Klarinette spielen. Im Donauspital wurde nicht nur der Eingangsbereich künstlerisch gestaltet, sondern an verschiedenen Stellen Kunstwerke platziert, die vergessen ließen, welche dramatische Szenen in diesem Haus wiederholt abliefen. Heinz hat mit Freunden und Kollegen viele Wanderungen und Reisen gemacht. Monika weiß darüber noch viel mehr. Einladungen bei ihm zu Hause waren regelmäßig, fanden statt. In Wiesen waren mit Wanderungen der Rosalia meistens angesagt. Und er fragte jeden schon, bist du gut bei Fuß, damit wir eine Wanderung machen können. Ich darf zum Schluss noch mich bei Monika bedanken, die ihn sehr lange zu Hause betreut hat, viele Aufgaben übernommen hat, Belastungen still ertragen hat bis zur Grenze ihrer Möglichkeiten. Später kam die professionelle Unterstützung mit Hilfe von Ärzten, Pflege und Therapeuten in dafür adaptierten Räumlichkeiten. Das hat Heinz schon vorher erkannt und sich so gewünscht. Ich sage danke, lieber Heinz, danke für die vielen Menschen, Patienten, Mitarbeiter, Kollegen und Freunden und was du für sie und deine Familie getan hast als Vorbild. Als weiser, starker Mann, der für das wahre, Gute und Schöne geliebt und gelebt hat. Und zum Abschluss etwas, was mich auch immer sehr berührt hat. Er hat jahrzehntelang ein Gedicht im Kopf gehabt. Und auch als das Gedächtnis noch nicht mehr voll funktioniert hat, das Gedicht konnte er noch zitieren. Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit.